Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Hollywood brennt und nicht nur die Waldbrände sind auch ein Problem für die Filmindustrie. Der Schulterschluss des designierten US-Präsidenten Donald Trump mit Tech-Giganten, der bedroht die Traumfabrik, in der zukünftig womöglich andere Träume in Szene gesetzt werden als bislang. Das ist heute eines unserer Themen. Außerdem die Traumstadt Paris. Dort zeigt eine Ausstellung die Arbeit des Dichters Jacques Prévert und das Paris seiner Zeit noch einmal ganz neu. Was ein Museum ausmacht, das zeigt das Wuppertaler von der Heydt Museum und wie es klappt mit der Kultur, die Kulturtafel Lübeck. Am 1. Dezember 1944 haben französische Kolonialtruppen im Senegal etwa 1300 westafrikanische Soldaten erschossen. Die hatten im Zweiten Weltkrieg für Frankreich als sogenannte Senegalschützen gekämpft. Das Massaker von Thiaroy. Zum 80. Jahrestag hat der französische Präsident Emmanuel Macron vor gut einem Monat die Tötungen erstmals als Massaker bezeichnet. Aufarbeitung und Wiedergutmachung aber stecken noch in den Anfängen. Das Schauspiel Köln zeigt nun ein Theaterstück zum Thema. Aus dem Schatten, Thiaroy, von der französisch-rumänischen Autorin Alexandra Badea. Darin geht es um die Vererbung von Traumata. Dorothea Markus hat gestern die deutsche Erstaufführung gesehen.
Amar, gespielt von Serge Fouat, kann nicht schlafen. Jede Nacht wacht er von seinen Albträumen auf. Im Schauspiel Köln sind sie auf drei große Leinwände projiziert. Ein tanzender Geist mit Maske und Fell. Ein Mann in Militärmütze, der winkt ihm zu folgen. Amars Freundin Nina, gespielt von Katharina Schmallenberg, holt ihn liebevoll zum Schlafen zurück. Frisch verliebt ist das rumänisch-senegalesische Paar im Jahr 1970. Ihr großes Bett bildet das Zentrum der Bühne. Bald bekommen sie ein Kind, bis Amar es nicht mehr aushält und verschwindet. Er will herausfinden, was seinem Vater passiert ist, der als sogenannter Senegal-Schütze im Camp von Thiaroy ermordet wurde und dessen Geist ihn immer wieder heimsucht.
Ich kann hier nicht mehr leben und ich möchte, dass mein Sohn woanders lebt. Solange wir ihm die Geschichte nicht mit allen dunklen Punkten und Auslassungen erzählen, können wir hier nichts aufbauen. Wir sind Auswechselspieler. Es gibt Leute, die für dieses Land gestorben sind, ohne es hier kennenzulernen. Und dieses Land verweigert ihnen ein Grab.
Im Stück von Alexandra Badea gibt es zwei weitere Handlungsebenen. Die Bühne ist in drei Räume aufgeteilt, die aussehen wie kleine Filmsets. Rechts, im Jahr 2005, sehen wir den späteren Sohn von Amar und Nina. Biram ist ein Broker, der unter Drogen rauschhaft Party macht und keine Ahnung hat von der Geschichte seines Großvaters. Links, auch 2005, kümmert sich ein Lehrer mit Sinnkrise um seinen sterbenden Vater. Wie die Ebenen zusammenhängen, wird von der Journalistin Nora erzählt, gespielt von Zainab Al-Sawar, die sich wie eine Art Kommentatorin durch alle Szenen bewegt.
Wiedergutmachung. Doch wie wollen wir etwas wiedergutmachen, das wir nicht benennen können? Die Historiker können sich nicht einmal darauf einigen, als was man die Ereignisse von Thiaroy bezeichnen soll. Meuterei? Kriegsverbrechen? Massaker? Amarfall hat 30 Jahre lang nach dem Namen seines Vaters gesucht, aber er ist nirgendwo, in keinem Archiv. Er existiert nicht. Er hat keine Wurzeln, keine Identität.
Nora ist es auch, die beide Männer, Lehrer und Sohn, zusammenbringt, die aufdeckt, beide sind Erben der Gewaltgeschichte von Thiaroy. Der eine ist Enkel eines Kolonialbeamten, der einst geschossen hat. Der andere ist Enkel eines der namenlos verscharrten Opfer. Beide haben den Schmerz der Eltern geerbt, ohne den Grund zu kennen. Am Ende sitzen sie gemeinsam auf einer Bank und beginnen zu sprechen.
Weißt du, wie man das anstellt? Zu leben? Mit zwei Elternteilen, die beschlossen haben, sich lebendig zu begraben? Es kam mir immer so vor, als befände ich mich im Abseits, von ihrem Leben ausgeschlossen. Sie haben mir immer beigebracht, dass ihre Vergangenheit für mich tabu sei. Also habe ich das beiseite geschoben und bin einfach ab durch die Mitte.
Aus dem Schatten Thiaroy ist ein kompliziertes, sperriges Stück. Psychologische Spielszenen wechseln sich ab mit Erinnerungsmonologen, Analysen, philosophischen Betrachtungen. Der Regisseur Poutier Lionel Sommet hat an der Kölner Kunsthochschule für Medien studiert, ist Filmemacher. Es ist seine erste Theaterarbeit. Er inszeniert den Text respektvoll und bedächtig, aber auch etwas hölzern, ohne große Einfälle. Oft stehen die Personen einfach nur so herum oder machen wie aus Verlegenheit eine Kissenschlacht. Und doch ist Sommet als Regisseur eine exzellente Wahl, denn er selbst ist Nachkomme einer jener sogenannten Senegal-Schützen, deren Identität sogar in dieser pauschalisierenden Bezeichnung noch vernichtet wurde. Sommets Familie stammt nämlich eigentlich aus Burkina Faso. Es ist bedeutsam, dass er nun auf einer bundesdeutschen Bühne erstmals seine eigene Geschichte erzählt. Und ganz am Ende dann eine beeindruckende afrikanische Begräbniszeremonie inszeniert. Auf die Bühne fährt ein gewaltiges, organisch weich aussehendes Baumgebilde wie ein Familienstammbaum. In afrikanischen Gewändern stehen die Darsteller drumherum und trinken aus geweihten Schalen, als würden sie sich mit den Geistern der Vergangenheit versöhnen. Gut ist es damit noch lange nicht. Es folgt die Projektion einer umstrittenen Rede des französischen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy von 2007, in der er Afrika als Kontinent ohne Geschichte bezeichnete. Versöhnung und alte Verachtung liegen eng beieinander. Es bleibt noch viel zu tun im dekolonialen Diskurs von Europa.
Aus dem Schatten Tia Roy, ein Stück über Kolonialverbrechen am Schauspiel in Köln. Ein Museum. Das ist ein Ort der Musen, eine Art Schatzkammer, die öffentlich zugänglich ist und die zeigt, was uns etwas wert ist und Bedeutung hat. Geschichte, Kultur, Kunst im weitesten Sinne. Aber wie es das tut, das hat sich in den letzten vielleicht 20 Jahren doch sehr verändert. Das Publikum soll besser erreicht werden, das Museum soll diverser sein, selbstkritischer, was die eigenen Bestände angeht und unterschiedliche Zugänge ermöglichen und nicht nur den des Bildungsbürgers, den es ohnehin kaum mehr gibt. Aber wie soll es sein, das neue Museum? Das fragt sich nun auch das Wuppertaler von der Heydt Museum und macht dazu, was Museen am besten können, nämlich eine Ausstellung. Museum von A bis Z, von Anfang bis Zukunft heißt sie. Die Christiane Vielhaber hat sie gesehen. Christiane Vielhaber, geht es denn da vor allem um das von der Heydt Museum oder ums Museum überhaupt?
Es geht um beides. Es geht um das Lokale und das Globale. Und dann sind wir schon mal bei dem Namen Eduard von der Heydt, der seit 1961 der Namensgeber dieses Museums ist, was in 2 Jahren sein 125. Jubiläum feiern kann. Und das ist eigentlich Vorausschau. Wie feiern wir dieses Jubiläum? Wie können wir überhaupt ein Museum feiern? Und gerade bei dem vorherigen Beispiel, was wir eben hatten über Kolonialismus, es geht zum Beispiel auch um die Frage, Objekte aus kolonialem Kontext, die Eduard von der Heydt gesammelt hat, dass man guckt, wo kommt das eigentlich her? Wie kommt das in unser Museum? Dieses Museum ist eins der wenigen in Nordrhein-Westfalen, was eine feste Stelle für Provenienzforschung hat. Und diese Kuratorin hat mit der anderen Kuratorin an diesem Haus, also Henrike Stein und Anna Baumberger, die haben zusammen diese Ausstellung konzipiert. Und es ging eigentlich gar nicht darum zu sagen, wir sind stolz auf dieses Haus und guckt mal. Das Haus ist berühmt für seine Malerei des 20. Jahrhunderts. Der klassischen Moderne, also diese Sammlung, aber wir haben eben viel mehr. Und dann haben sie gesehen, dieses Haus hieß mal Museum für Kunstgewerbe. Und siehe da, dann gibt es eine KPM-Tasse, also eine Porzellantasse mit einer Ansicht von Wuppertal. Es gibt Wuppertaler Ansichten, aber dann gibt es auch wieder Textilien, die von der Heydt auf seinen Weltreisen gesammelt hat. Und die hat er dem Haus vermacht, weil er denkt, ach, Wuppertal hatte auch eine Tuchindustrie und das gehört eigentlich in dieses Haus. Und so ist diese Sammlung von A bis Z, also von den Anfängen bis in die Zukunft, in 4 Räume geordnet und das auf eine Art und Weise, die ich gar nicht erwartet hätte und die mir wirklich viel Spaß gemacht hat.
Ja, die Objekte hat man früher im Museum gezeigt, sozusagen als Eigenwert. Mittlerweile fragen wir nach den Geschichten dahinter. Wie ist das überhaupt dahin gekommen? Provenienz, Herkunft ist ein wichtiges Thema. Was steht denn da im Vordergrund? Beides ist es auch noch sozusagen die Preziose, die ich sehe, oder verschwindet die?
Ja, eigentlich
die?
Aber auch der Bedeutungswandel. Du hast es ja eben gesagt am Anfang, da wird eigentlich das gesammelt, was beständig ist. Aber wenn es mal ein Museum für Kunstgewerbe war und heute eigentlich gilt es für Malerei, was war denn mal beständig? Und die Frage ist auch, wie kriege ich die Jugendlichen, wie kriege ich ein neues Publikum in Zukunft an dieses Haus? Und das ist natürlich in Wuppertal speziell, das ist mitten in der Stadt. Das war mal das Rathaus von einem Schinkel-Schüler gebaut im Mitte 19. Jahrhundert, wo die 1902 eingezogen sind. Also praktisch mitten in der Stadt und rechts ein Kaufhaus und links ein Schuhgeschäft. Und wie kriege ich die Leute rein, dass man auch sieht, guck mal, wir haben das und das. Und wie wollen Sie von A bis Z, zum Beispiel der Buchstabe ist X, ist, das sind Skulpturen von XXS bis XXL. Also kleine winzige Buddha-Figuren, dann eine frühgotische Madonna in ihrer Fassung, die so abgezogen ist. Da ist alles nebeneinander, das ich einmal sehe. So kann man auch ordnen. Man muss es ja nicht chronologisch machen oder man muss es nicht nach Jahrhunderten machen. Man kann es eben meinetwegen auch als Größe machen. Und
also vielleicht ein etwas spielerischer Zugang, nicht ganz so ernst, wie das vielleicht in der Museumstradition ursprünglich mal gewesen ist. Ist das das Z für Zukunft?
Das ist das Y, das steht für you. Und you have a chance, also du hast die Chance. Und dann ist eine große Wand und dann sind Objekte mit Magnetkarten und die kannst du dir zurechtschieben. Ich würde aber das Porträt neben das machen, ich würde die Skulptur dazu machen und dann eigentlich ja eine eigene Regie in diesem, aber nicht nur spielerisch, es ist alles auch sehr ernst gemeint, auch mit der Provenienzforschung und auch mit den ernsthaften Gedanken, was ein Museum heute bedeuten kann.
Christiane Vielhaber über Museum von A bis Z, von Anfang bis Zukunft im Wuppertaler von der Heydt Museum. Eine Selbstbefragung, muss man sagen. Wer überhaupt Zugang hat zu Ausstellungen, Konzerten und Theateraufführungen, das ist eine Frage, die sich die Gesellschaft stellen muss und die sie sich ja auch stellt, siehe Wuppertal. Aber dabei geht es nicht nur um die tatsächlichen oder vermeintlichen Schwellen, es geht auch schlicht ums Geld. Ein Konzertabend für die ganze Familie kann schnell ein paar hundert Euro kosten und selbst ein Museumsbesuch ist nicht für jeden und jede selbstverständlich bezahlbar. Dass das nicht heißen muss, dass man sich abmelden muss aus dem institutionalisierten Kulturleben, das zeigt die Kulturtafel in Lübeck.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Durch Ticketspenden nämlich und die Vergabe von nicht verkauften Restplätzen bringt die Lübecker Kulturtafel auch Menschen zur Kultur, denen es schwerfällt, die Eintrittspreise zu bezahlen. Unser Schleswig-Holstein-Korrespondent Jörn Schaar hat die Kulturtafel besucht.
Das Büro der Kulturtafel liegt am Rand der Lübecker Altstadt. In der Nachbarschaft Friseursalons, Modeläden und Handyshops. Hinter dem Schaufenster mit der Aufschrift Kulturtafel ist ein großer barrierefreier Raum. Das hauptsächlich ehrenamtliche Team der Kulturtafel betreut von hier aus mehr als 2500 registrierte Gäste. Eine davon ist Dilet Miyarsal. Die 40-Jährige ist verwitwet, kümmert sich allein um ihre Tochter und bezieht Bürgergeld. Die Kulturtafel sei viel mehr als nur ein gelegentlicher Ausweg aus dem Alltagstrott, erzählt sie. Sie hat psychische Probleme und die Kulturtafel habe ihr zu neuer Stärke verholfen.
Ich nehme an Therapien teil und bin dabei, herauszufinden, wer ich bin, was mir gut tut, wie ich mich wieder aufbauen kann und stärken kann. Kulturtafel ist für mich so eine große Tür, wo ich durchgehen kann und mich neu wieder erleben kann und das wieder erfahren kann, was ich früher gemacht habe, geliebt habe und jetzt wieder erleben darf.
Wer sich als Gast in der Kulturtafel anmelden möchte, muss einmal im Jahr die Bedürftigkeit nachweisen, zum Beispiel mit dem Bürgergeldbescheid. Für Dilet Miyarsal war es ein großer Schritt, sich überhaupt bei der Kulturtafel anzumelden. Sie musste erst mal den Mut finden.
Das war irgendwie immer so eine Hemmschwelle, überhaupt hierher zu kommen, zu sagen, ich möchte gerne an der Kultur wieder teilnehmen, am Leben wieder teilnehmen, aber ich habe nicht so die Möglichkeiten, die man so haben möchte. Ja, ich bin stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, weil ich den Erfolg jetzt sehe, weil ich sehe, dass es mir wirklich gut tut, meiner Seele gut tut. Meinem Herzen gut tut.
Wer wann Karten für eine Kulturveranstaltung bekommt, entscheidet eine Software. Denn die gespendeten Karten reichen längst nicht für alle Registrierten aus. Benachrichtigt werden die Gäste grundsätzlich per Telefon. Als Dilet Miyarsal das erste Mal so einen Anruf bekam, war sie richtig aufgeregt.
Oh, ich war da beim Einkaufen, mitten im Supermarkt eigentlich und ich stand am Regal. Mir war heiß und kalt zugleich, irgendwie war ich total aufgeregt, ganz komisch. Danach habe ich gesagt, warten Sie bitte, ich muss mir das aufschreiben, weil das einige Angebote waren, das waren so 3-4 Angebote. Und dann so, muss ich mich jetzt entscheiden, was mache ich jetzt, wo würde ich am liebsten hingehen, am besten alles auf einmal. Ja, das war sehr, sehr aufregend.
Die Kulturtafel gibt 2 Tickets an jeden Gast aus. So sollen die Gäste die Möglichkeit haben, auch mal Freunde oder Verwandte einladen zu können. die Letmiyahsals Augenleuchten, als sie von ihrer Freundin erzählt, die sie so mitnehmen konnte.
Sie war zum ersten Mal in ihrem Leben in einer Oper drinne und hat sich überhaupt nicht vorstellen können, was das ist. Sie war hin und weg, sie hat nur noch gepfiffen und geklatscht und wir haben gestanden und haben uns gar nicht mehr hinsetzen können. Ich fand das sehr, sehr schön, sehr inspirierend und sehr bestärkend auch für mich. Ich war sehr stolz auf mich, dass ich auch jemanden eine Freude schenken konnte.
Für die Letmiyahsal ist die Kulturtafel auch eine Chance, verlorene soziale Kontakte wieder neu zu knüpfen. Etwas, das die Leiterin der Kulturtafel, Christine Goddemeier, oft hört.
Das war eine Mutter, die war alleinerziehend, ist in die Armut gerutscht und hat gesagt, meine Clique hat mich am Anfang noch gefragt, willst du mit essen gehen, willst du mit ins Kino kommen? Und wenn ich dann dreimal Nein sage, dann fragt mich einfach niemand mehr.
Sie versteht sich deshalb zum Teil auch als Sozialarbeiterin, die sich die Geschichten der Menschen anhört und sie darin bestärkt, dass sie und ihre Freunde in Theater oder Oper eingeladen und erwünscht sind. Das ermöglichen neben 130 Kulturpartnern, darunter Bühnen, Museen, Festivals und ein großer Zirkus, auch Privatleute.
Immer wieder kommt es vor, dass Leute hier zu uns ins Büro kommen und sagen, ich habe mir Karten gekauft für die und die Inszenierung, aber jetzt ist ein Geburtstag dazwischen gekommen oder eine Reise oder was auch immer. Aber bevor sie im Altpapier landen, möchte ich damit jemandem eine Freude machen. Und das finde ich auch ganz schön, dass uns sozusagen die Stadtgesellschaft mitdenkt, dass man eben den Leuten hier Teilhabe ermöglicht und jederzeit seine nicht genutzten Karten hier abgeben kann.
Die Kulturtafel in Lübeck, Sie haben es gehört, verteilt Eintrittskarten an Menschen mit geringem Einkommen. In Hollywood sind gerade die verheerenden Waldbrände das wichtigste Thema. Sogar die Oscar-Nominierungen wurden deswegen verschoben. Aber die Traumfabrik im eigentlich als paradiesisch geltenden Kalifornien wird noch von anderem bedroht und steckt im vielleicht dramatischsten Umbruch ihrer Geschichte. Der Aufstieg der Streamer und die Entwicklung von künstlicher Intelligenz stellen die gesamte Filmindustrie auf den Kopf. Und hinzu kommt der politische Umbruch. Die erneute Wahl Donald Trumps zum Präsidenten hat Teile Hollywoods in Schockstarre versetzt. Christian Berndt über Hollywood zwischen Verzweiflung und Fortschrittseuphorie und inmitten von Flammen.
Es ist schockierend. Ich wohne seit 26 Jahren in Los Angeles und noch nie hat es solche Brände in Wohngegenden gegeben wie jetzt in Pasadena, in Hollywood und Pacific Palisades. Es sieht aus wie nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin.
Der emeritierte Filmhistoriker an der University of California, Los Angeles, Jan Christopher Horak, wohnt in Pasadena. Die Brände in Los Angeles wirken wie ein Minitekel für Hollywood, das sich seit der Wiederwahl Donald Trumps in Schockstarre befindet. Auch die Stars, so Horak, die lautstark Wahlkampf für Kamala Harris gemacht hatten, würden nun schweigen.
Seit der Wahl Trumps am 5. November gibt es keinen Pieps von diesen Stars. Und es war ganz anderes 2016, als viele, viele Stars auch zum Widerstand aufgerufen haben. Aber jetzt kein Wort.
Und was dieses Mal auch anders ist als bei Trumps ersten Wahlsieg, er hat die Tech-Konzerne hinter sich. Elon Musk ist sein enger Berater und die Social-Media-Plattform X dient ihm nun als Propagandamaschine. Mark Zuckerberg hat Facebook auf Trump-Linie gebracht und Amazon-Chef Jeff Bezos hat schon vor der Wahl der ihm gehörenden Washington Post verboten, eine Wahlempfehlung zu drucken.
Amazon ist eine der wichtigsten Produktionseinheiten jetzt in Hollywood und dass der Jeff Bezos umgekippt ist und wie wir jetzt auch wissen, Millionen an Trump gegeben hat, ebenso wie Mark Zuckerberg von Facebook, all die großen Internetfirmen und Techfirmen jetzt Trump unterstützen, zeigt, dass das Großkapital hinter Trump jetzt steht.
Die Hollywood-Studios und Tech-Firmen lassen sich mittlerweile nicht mehr auseinanderhalten, so Horak. Das Gewicht der Tech-Bosse in Hollywood ist enorm, wie auch der Chefkritiker des US-amerikanischen Online-Filmmagazins IndieWire, Eric Cohn, meint.
I think technology has gradually become more dominant in Hollywood in recent years.
Der Einfluss von Technologie auf Hollywood ist in den letzten Jahren immer weiter gewachsen, so Cohn. Der Streaming-Aufstieg von Netflix und Amazon hat mit dafür gesorgt, dass die Technologiekonzerne Hollywood dominieren. Der politische Machtzuwachs für Elon Musk, so Cohn, betreffe wiederum die gesamte Gesellschaft. Hollywood sei dabei nur ein Teil des Wandels und für Trump und Musk wohl nicht zentraler Angriffspunkt.
I don't think that means we're going to see more explicitly conservative stories because audiences don't like politics.
Dass durch den Schwenk der einflussreichen Tech-Konzerne zu Trump nun die Filmstoffe konservativer werden, glaubt Cohn nicht, denn in Hollywood gehe es immer ums Geschäft und das Publikum möge keine Politik im Hollywood-Kino. Aber die Filme, so Cohn, würden nun wohl noch unpolitischer als üblich in Hollywood und wieder homogener.
which unfortunately could mean some steps back from a diversity standpoint.
Das könnte für Cohn Rückschritte in Richtung Diversität, vor allem für LGBTQ-Themen, bedeuten. Aber was das betrifft, meint Cohn, war Hollywood nie progressiv. Der Einfluss von Elon Musk, glaubt Cohn, werde sich wahrscheinlich nur indirekt auf Hollywood auswirken. Die Tech-Unternehmer, vermutet Cohn, werden eher daran gehen, eigene Verleihsysteme für Filme auf Social-Media-Plattformen zu etablieren. Wie stark sich Hollywood bereits verändert hat, das konnte man bei der Golden Globe-Verleihung am 5. Januar sehen, so Jan-Christopher Horak.
Man hat den Leuten im Voraus empfohlen, nichts über die Politik zu sagen, schon gar nichts über Trump. Und das ist im starken Widerspruch zu den Golden Globes 2016, als ein Schauspieler und Regisseur nach dem anderen sich gegen Trump gewendet hat. Bei den Golden Globes letzte Woche kein einziges Wort über Trump.
Eric Cohn hält dagegen, gerade die letzten Wahlen hätten gezeigt, wie wenig Statements von Stars gegen Trump ausrichten können.
And that we're going to see more specific activism on issues that can make a difference.
Es werde in Zukunft eher einen spezifischen Aktivismus geben, zum Beispiel wenn es um konkrete Gesetze geht und weniger um große Statements gegen Trump. Von den Hollywood-Stars, so Cohn, habe sich eh nur ein kleiner Teil politisch geäußert. Filmhistoriker Horak ist überzeugt, einen solchen politischen Druck auf Hollywood wie jetzt habe es zuletzt während der Kommunistenjagd in der McCarthy-Ära gegeben.
Das war auch so ein Moment, wo richtig die Angst rumging, weil man nie wusste, ob man nicht auf eine dieser Listen auftauchen würde. Heute ist es leider schlimmer. Und zwar damals glaubten noch beide Parteien an die Demokratie. Und was wir jetzt sehen, eine der wichtigsten Parteien Amerikas, die Republikanische Partei, ist keine demokratische Partei mehr, sondern eine antidemokratische Partei.
Was die Stärke der amerikanischen Demokratie betrifft, ist Eric Cohn zwar optimistischer, aber dass Hollywood eine nennenswerte Rolle bei ihrer Verteidigung spielen könnte, daran glauben beide nicht.
Christian Berndt über die aktuelle Krisensituation in Hollywood. Zum 125. Geburtstag am 4. Februar entdeckt Paris einen seiner größten Dichter neu, Jacques Prévert, der Teil war der von André Breton begründeten surrealistischen Bewegung, berühmte Gedichte und Chansons geschrieben hat und Drehbücher, unter anderem für den Klassiker Kinder des Olymp. Im Musée de Montmartre ist nun sein wenig bekanntes bildnerisches Werk zu sehen und in der ehemaligen Wohnung Prévert am Fuß des Montmartre kann man Jacques Prévert ganz nahe kommen. Peter Meisenberg war in Paris.
Vom belebten Boulevard de Clichy, ein paar Schritte neben dem Cabaret Moulin Rouge, führt eine kleine, von verträumten Gärten gesäumte Sackgasse namens Cité Véron hin zum Haus, in dem Jacques Prévert lebte und arbeitete.
Oh, je voudrais tant que tu te souviens.
Betritt man Prévert's Wohnung, öffnet sich das Fenster zu einer Zeit, die irgendwie fortgeweht scheint, wie das Herbstlaub in seinem berühmtesten Chanson Le Feuille Morte. Alles ist noch genau so, wie Prévert hier mit seiner Frau Janine zwischen 1955 und 1971 lebte. Sein Arbeitszimmer samt einer kleinen Bibliothek ist ebenso erhalten wie das Schlafzimmer ihrer Tochter Michelle. An den Wänden hängen Porträts von ihm, gezeichnet von Künstlerfreunden wie Pablo Picasso. Eugénie Bachelot-Prévert ist die Enkelin von Jacques Prévert, eine bildende Künstlerin. Sie hütet die von den Eigentümern des Moulin Rouge angemietete Wohnung und plant, eine Art Museum daraus zu machen. Nachdem Prévert 1955 aus dem durch die deutsche Okkupation erzwungenen Aufenthalt im südfranzösischen Saint-Paul-de-Vence zurückkehrte, erzählt sie, ließ er sich die Wohnung von dem Architekten Jacques Quay im mediterranen Stil herrichten. Gekalkte Wände, runde Ecken, alles in Weiß. Doch das ganz Besondere an dieser Wohnung ist die zu ihr gehörende, von den Flügeln der Moulin Rouge, dem Wahrzeichen des berühmten Kabarets, überschattete riesige Terrasse von fast 1000 Quadratmetern. Jacques Prévert und sein eine Etage über ihm wohnender Freund, der Dichter Boris Vian, teilten sich die Nutzung dieser Terrasse. Sie wurde zum Mittelpunkt der Pariser Künstler-, Cineasten- und Dichterszene der 1950er und 60er Jahre.
Lui, il a vraiment clairement dit, parce que au début, en fait, son métier est scénariste.
Jacques Prévert hat gesagt, dass sein Metier eigentlich das eines Drehbuchautors sei, sagt seine Enkelin. Weil damals zu Filmen Chansons gehörten, habe er neben Drehbüchern und literarischen Texten für Revuen auch Chansontexte geschrieben. Und in einem Interview von 1961 sagt Prévert selbst:
Moi personnellement, je ne suis pas poète, comme on dit exactement. On m'a appelé comme ça, vous ne trouvez pas.
Ich persönlich verstehe mich nicht als Dichter. Genau, ich wurde so genannt. Ich habe geschrieben, weil ich Handwerker bin. Ich schreibe, gut. Aber das, was mir gefällt, ich schreibe, um viele zu unterhalten und einige zu ärgern. Gut, aber es ist dasselbe. Ich schreibe, weil es das ist, was ich am besten kann.
En France, il est très connu, mais il est très connu surtout comme le poète de l'école.
In Frankreich kenne man seine Gedichte heute eigentlich nur noch in der Schule und ihn selbst als eine Klischeefigur mit der typischen Zigarette im Mund, wie auf den Fotos von Robert Doisneau, sagt Prévert's Enkelin. Deswegen habe sie jetzt die Ausstellung organisiert, die die anderen Facetten seiner künstlerischen Arbeit beleuchte.
Man kennt ihn in der ganzen Welt und vor allen Dingen in Frankreich durch Gedichte, durch Chansons.
Der Kunsthistoriker Peter Kropmanns über die von Eugénie Bachelot-Prévert kuratierte Ausstellung im Musée de Montmartre.
Aber dass er selbst so intensiv eben durch den Umgang mit den Surrealisten, die ihn sehr geprägt haben, und dann auch mit den Künstlern der Avantgarde, dass er da sich gewagt hat, ein eigenes Werk anzugehen, das ist schon sehr überraschend.
Die Show offenbart eine tatsächlich überraschende Seite Prévert als bildender Künstler. An die 100 immer noch surrealistisch anmutende Collagen von ihm mit meist sehr politischem Inhalt werden hier ebenso gezeigt wie seine von ihm illustrierten Drehbuchentwürfe für Filme wie Die Kinder des Olymp.
Da hat er doch mit der Zeit ein sehr umfangreiches Werk geschaffen. Es ist doch wirklich jemand, den man auch noch entdecken kann.
Paris gedenkt zum 125. Geburtstag Jacques Prévert. Die Kulturmeldung hat Anna Kuhn.
Dass Katharina Fritsch den Kaiserring der Stadt Goslar bisher noch nicht erhalten hat, das sei fast unbegreiflich, so die Jury. Aber jetzt bekommt sie ihn. Der Kaiserring gilt als einer der international wichtigsten Auszeichnungen für moderne Kunst. Er wurde auch schon an Josef Beuys oder Christo verliehen. Bei der Skulpturenbauerin Fritsch lobte die Jury, dass der Charakter ihrer Arbeiten den Kunstwerken eine starke Aura verleihe. Bereits in den 1980er Jahren machte das Werk dieser Künstlerin eindrucksvoll auf sich aufmerksam. Es sei bis heute relevant und werde zunehmend international ausgestellt. Fritsch wurde 1956 in Essen geboren und studierte an der Kunstakademie Düsseldorf. 2022 wurde sie auf der Biennale mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Eigentlich wollte die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora in Thüringen die Plattform X bewusst bis zur Bundestagswahl nicht verlassen. Ein Sprecher sagte jetzt aber, es sei im Moment nur schwer vorstellbar, dass die Stiftung die Plattform weiter nutzen werde. In der letzten Zeit haben ja schon mehrere Gedenkstätten X verlassen und die Plattform für Fehlinformationen kritisiert. Gestern haben auch mehr als 60 Hochschulen und Forschungsinstitute ihre Accounts auf X stillgelegt. Sie kritisierten zu viel Hass, Desinformation und Manipulation auf der Plattform. Deren aktuelle Ausrichtung sei nicht vereinbar mit den Grundwerten der beteiligten Institutionen wie Weltoffenheit, Transparenz und demokratischer Diskurs. Erst kurz vor seinem Tod hatte Goethe Faust II vollendet und wie von ihm gewünscht, wenige Monate danach wurde das Werk 1832 veröffentlicht. Das Originalmanuskript von Faust II wird in diesem Jahr zum ersten Mal öffentlich zu sehen sein. Die Klassikstiftung in Weimar wird das Manuskript zu bestimmten Terminen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern präsentieren lassen. Anlass ist das Jubiläumsjahr von Goethes Ankunft in Weimar vor 250 Jahren. Ihr größter Hit war wohl Soul Man, bei dem viele später dachten, er stamme von den Blues Brothers. Tatsächlich stammt der Song vom Duo Sam und Dave, hinter dem Sam Moore und Dave Prater standen. In den 60ern waren die beiden auch mit Songs wie You Don't Know Like I Know und When Something Is Wrong With My Baby erfolgreich und inspirierten unter anderem Michael Jackson, Al Green und Bruce Springsteen. 1982 wurden die beiden in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Nun ist Sam Moore im Alter von 89 Jahren gestorben.
Anna Kohn mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Der AfD-Parteitag in Riesa, der SPD-Parteitag in Berlin und die Brände in Kalifornien. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.